Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 348. Hallo Jochen.
Hallo Marcel.
Heute wollen wir uns nochmal ausführlich mit den Potenzialen von TikTok Shop beschäftigen, bevor das hier in Deutschland startet. Du bist ja zunehmend begeisterter von den Möglichkeiten, die da vielleicht kommen werden. Vielleicht gibst du uns noch einen kurzen Überblick über die Aspekte, über die du da heute sprechen möchtest bei TikTok Shop.
Also fast spannender als das ganze Live-Shopping-Thema und Kurzvideos finde ich eigentlich so den feedbasierten Ansatz, den wir nicht haben noch im E-Commerce und der da super reinpasst. Dann, wie sie sich aufstellen, der Deutschlandstart steht natürlich an. Insofern ist es wirklich spannend. Und die Frage ist für mich so ein bisschen, jetzt mal ganz groß gedacht, ist das eine Alternative zu Amazon, die da kommt? Auch in der Dimension, weil sie einfach schon Nutzer und Traffic haben. Also das wären für mich so die spannendsten Aspekte.
Genau, aber bevor wir ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner.
Hi, ich bin Jonas und verantworte als Director Growth das Deutschlandgeschäft von Scale. Scale ist ein Enterprise-Shop-System und ja, wurde euch ja schon in den letzten Folgen vorgestellt. Was ihr vielleicht noch nicht wisst, Scale ist aktuell die am schnellsten wachsende E-Commerce-Enterprise-Plattform in der Welt. Was hat zu diesem immensen Wachstum geführt? Laut unseren Kunden waren dabei drei Faktoren ausschlaggebend. Eins, unser breites Set an Out-of-the-Box-Funktionalitäten, die speziell auf B2C-Enterprise-Kunden ausgerichtet sind und somit einen Großteil der Anforderungen unserer Kunden abdecken. Zwei, unsere moderne und headless E-Com-Technologie, die zudem flexibel erweiterbar ist durch Eigenentwicklungen oder durch eure liebsten Tools. Und drei, das Ganze gepaart mit unserer echten Retail-DNA, die unseren Kunden strategische und operative Unterstützung garantiert, sowie eine echte Partnerschaft. Scale wird aktuell bereits schon von über 140 Online-Shops im Enterprise-Segment genutzt. Darunter etablierte Kunden wie Deichmann, Fielmann, FC Bayern München oder S. Oliver. Aber auch neue Kunden wie Manchester United, Babymarkt oder ATP Autoteile. Wenn ihr mehr über Scale erfahren wollt, besucht uns doch gerne auf unserer Webseite scale.com mit AY.
Ja, wir haben ja jetzt schon öfter mal über die chinesischen Player gesprochen werden. In der 345 hatten wir die Top 5 aus China. Wir hatten im Dezember eine TikTok-Ausgabe und wollen jetzt heute nochmal ein bisschen intensiver nochmal auf TikTok-Shop eingehen, weil, wie du ja schon gesagt hast und was wir ja auch schon mal gesagt haben, was ja auch jeder, alle Hörer, Hörerinnen wissen, ist TikTok natürlich ein ziemlich großes Social Network und eine ziemlich große Öffentlichkeitsplattform, sage ich mal, auf der dann entsprechend auch viel auf einer hohen Flughöhe auch stattfinden kann, relativ schnell, was ja auch TikTok Shop dann neben den konzeptionellen Dingen auch spannend macht. Aber lass uns mal noch kurz nach hier in Deutschland bleiben, weil ein Anlass natürlich, warum wir uns jetzt intensiver damit beschäftigen, ist, dass TikTok Shop auch oder TikTok Commerce bald in Deutschland starten wird. Und du hattest das auch im März auf Exciting Commerce drüber geschrieben, dass sie das Deutschland Office quasi bei dir in der Nachbarschaft in München.
Ja, bei mir und bei Amazon natürlich. Also wir halt die wichtigen Erfolgszeichen. Ihr Berliner habt da keine Chance. Das hat mich ja so ein bisschen gefreut, weil TikTok ja normalerweise in Berlin sitzt oder tendenziell. Wobei nicht nur,
ich habe mitbekommen. TikTok selbst hat ja in Berlin sein Office. Oder ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch haben, aber haben sie.
Ja, also viele Stellen werden auch in Berlin gesucht, so für den klassischen TikTok-Bereich, aber dass das E-Commerce halt nach München kommt, ist schon ein bisschen eine Genugtuung, muss man dazu sagen. Leider ist die Country-Manager-Stelle schon weg, also ist nicht mehr öffentlich aufgeführt. Jetzt entweder ist es schon besetzt oder also wir haben keine Chance mehr, dass wir da unterkommen. Aber wir könnten noch Category-Manager, Analysten und Marketing ist ja auch so eine Spezialität von uns.
Ja, genau, wir zwei gerade. Oh, ah.
Das könnten wir noch werden, also du nicht vielleicht, weil München zu weit weg ist, aber ich hätte die Option. Und das ist natürlich spannend. Also sie suchen jetzt die Stellen, auch wirklich die Category Manager für Beauty, für Mode und für alle möglichen Bereiche, also Home und so wollen sie auch reingehen. Das heißt, ist natürlich nicht offiziell angekündigt, aber ich gehe davon aus, entweder dieses Jahr noch vom Weihnachtsgeschäft. Sie sind ja so ein bisschen Schnellstarter. Modus, auch in USA gewesen, im September noch schnell an den Start gegangen, um das Weihnachtsgeschäft mitzubekommen. Und spätestens aber 25 gehe ich davon aus, auch weil die ganzen Konstellationen natürlich so sind, dass die USA nicht so ihr sicherster Markt ist.
So kann man das auch sagen.
Dass sie eigentlich auch Europa und natürlich Asien und was sie eben noch haben, eigentlich da beglücken müssen. Sie sind ja im Grunde schon Europa. In England gibt's ja, haben sie ja zuerst gestartet und da gibt's aber zu wenig Infos. Aber ich denke mal, so ein Gesamt-Europa-Rollout macht für die Sinn. Also das ist das eine spannende Thema, finde ich. Sie kommen jetzt, deswegen kann man sich nochmal intensiver mit befassen. Aber das ist nur nachrangig im Vergleich zu dem, was eben konzeptionell spannend ist.
Und das ist vom Timing her hast du ja, das glaube ich auch schon richtig gesagt, ne? dass man durchaus davon ausgehen kann, dass Ende des Jahres, also vorm Weihnachtsgeschäft, man dann hier dann vielleicht damit rechnen kann. Und das ist dann, und dann wird es 2025 dann interessant, wenn das dann langsam an Bekanntheit dann auch gewinnt, wo man dann sehen kann, kommen sie weit, wie weit können sie kommen, welche Dynamik ist drin oder ist nicht drin. Und da lass uns doch mal dann direkt auch mal in diese ganzen konzeptionellen Themen und in die potenzielle Dynamik auch reingehen. Du warst jetzt auf der Shop Talk in den USA und hast da ja auch, da ist ja auch TikTok präsent gewesen und hast dann ja auch nochmal ein bisschen Einblicke, glaube ich, bekommen, wie TikTok tickt, sage ich mal.
Für mich war das die TikTok Shop Talk. Also es gab auch wenig anderes Spannendes, muss man dazu sagen. Schon einzelne Vorträge, Shein war da, Temu hatte ich schon irgendwo getwittert, gelinkt.
Walmart sicherlich.
Wo man natürlich ganz, ganz groß und aber wichtig auch Macy's und Kohl's, also die wirklich, wo man sich denkt, ja, gibt's die überhaupt noch oder welche Chance haben, das waren dann die Keynote-Speaker. Also insofern, ich hatte viel Ruhezeit und Muße, mich da mit TikTok-Shop zu beschäftigen, die kurz auf einem Panel in der Nebensession waren, aber hauptsächlich ihr eigenes Programm gemacht haben. Also einen vergleichsweise großen Messestand hatten und dort auch ihre Sessions hatten und wirklich an zwei Tagen so alle möglichen Aspekte durchgegangen sind. Was ist eben, also TikTok generell, auch die neueren TikTok-Features und das ganze Ökosystem, was da entsteht, also die Agenturen, die quasi die Creators aktivieren und motivieren.
Und managen und alles, ja.
Ja, aber auch andersrum, die Brands eben überzeugen sollen, wie sie mit TikTok-Shop arbeiten können und sollen. Und also das ihr Ökosystem, Shopify-Anbindung haben sie jetzt, sie nennen das auch wie Shopify-Apps, also das, was eben an Tools da ist, um bei TikTok-Shop zu verkaufen. Also ein richtig schöner, in Anführungszeichen, klassischer Marktplatz entsteht da. Mit allem.
Also sie bewerben dann da sozusagen in den USA auch aktiv schon Marken und auch Händler, kommt zu uns, hier geht
extrem
was.
Extrem. Also das ist ihre große Ambition. Die müssen halt, der Schritt ist so ein bisschen, die wegzubekommen von TikTok ist Branding für die Marken. Da haben sie es schon ganz gut, Kampagnen mit Creators etc. zu machen, hin zu TikTok ist auch ein Abverkaufskanal. Aber funktioniert eben anders und mit anderen Creatoren dann wieder. Eigentlich auch ganz spannend, wie sie dann das so, also jetzt mehr der Agenturblick jetzt, wie sie das so durchplanen quasi. Also Kampagnen durchaus erstmal Awareness zu erzeugen und dann quasi mit konkreten Produktverkäufen dann Umsatz zu machen. Und ich meine, werden wir später noch haben, aber der große Unterschied oder der spannende Hebel ist ja für TikTok, wirklich in kurzer Zeit große Mengen zu verkaufen. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen unterschätzt wird in dem impulsgetriebenen Live-Shopping- oder Kurzvideo-Umfeld. Und da ist auch USA ein spannender Markt, weil einfach da eine Nutzerbasis da ist, die das erlaubt, dass du sagst, ich kann halt jetzt, wenn ich das ankündige und genügend viel Wirbel mache im Vorfeld, kann ich da wirklich hohe Stückzahlen absetzen. Ich habe ja darüber auch geschrieben, einfach so die ersten Erfolgsprodukte, ne, und in welche Dimensionen das geht. Und das sind natürlich dann eher so, in Anführungszeichen, Wunderprodukte, die einfach, also sei es Beauty oder Nahrungsergänzung oder in dem Bereich, wo man sehr viel versprechen kann und wo man aber auch einfach dann entsprechende Angebote schnüren kann. So klassische Teleshopping-Produkte sind das. Ist nicht nur gedacht, aber das ist natürlich, sie kommen ja von beiden Seiten. Sie kommen quasi von den No-Name-Anbietern, mit denen sie, also die einfach da gut was machen können, wenn sie gut verkaufen können, hin zu den, bis das Spektrum reicht dann bis zu den bekannteren Marken, die dann eben spezielle Angebote für TikTok-Shop machen. Und das ist halt auch die, also das fand ich so eindrucksvoll, dass sie das nicht üben oder sagen wir mal nicht in so einem Experimentierstadium sind, sondern das hochprofessionell angehen, auch sagen, wir wollen gar nicht alle, die da jetzt mal ein bisschen TikTok-Shop ausprobieren wollen, sondern wir wollen hauptsächlich ernsthafte Partner in dem Sinne, die das wirklich ernsthaft also eben nicht nur ausprobieren, sondern forcieren wollen. Auch zum Beispiel, wenn Sie sagen, welche Agentur wollen wir, dann wollen wir die, die schon TikTok-Erfahrung haben, und dann wollen wir die, die uns auch einen Plan vorlegen quasi. Was sind die Ambitionen, wo wollen sie hin mit diesen ganzen Themen? Also das hat mich so ein bisschen fast irritiert, weil ich mir denke, im Grunde könnt ihr ja froh sein, wenn ihr welche findet. Aber ich finde es natürlich gut, wenn man mit so einem Anspruch dann rangeht und sagt, okay, also weil das ist ja ein Milliarden-Business, was sie da aufziehen und sehr schnell aufziehen. Also vielleicht können wir noch mal kurz zu den Zahlen auch eingehen. Jetzt TikTok-Shop mit China und allem, wo das jetzt ja schon quasi Proof of Concept mäßig getestet wurde. 278 Milliarden GMV ist so die Zahl, die kolportiert wird. Und ich, im Vergleich dazu gebe ich immer noch gerne die Umsatzzahl. Also ByteDance als Holding für diese ganzen Geschichten ist ein 100 Milliarden Unternehmen. Das ist ihr Umsatz, der bei ihnen bleibt. Und damit kann man sich auch vorstellen, was die für Kapital haben, um auch in solche neuen Märkte vorzudringen. Also das ist jetzt nicht, also sie sind in einer ganz anderen Situation als Newcomer, der da kommt. Und der zweite große Punkt ist natürlich, die Nutzerbasis schon da. Und wenn man es wirklich als, und was ich immer propagiere, Entertainment-Plattform sieht, dann passt das viel besser rein als bei Instagram, als bei anderen, Facebook und alle, die es ja schon versucht haben. Und ich war ja eigentlich immer, also wir haben auch Ausgaben dazu gemacht und wir haben es immer als Potenzial natürlich schön beschrieben. Gleichzeitig aber waren wir nicht davon überzeugt, dass die das packen. Und für mich war so die Wahrscheinlichkeit vielleicht da immer so 20-30%, dass sie eine Chance haben. Und bei TikTok Shop würde ich es jetzt andersrum sagen, 70-80% gebe ich ihnen, wenn nicht irgendwelche anderen Dinge passieren, dass ihnen politisch Knüppel in den Weg gelegt werden oder da irgendwas passiert. Ja. Aber konzeptionell, sie haben die Nutzerbasis, sie haben die Modelle, sie haben das so geschickt gemacht, wie sie es integrieren. Also dieses Schlagwort seamless, was ich eigentlich hasse.
Genau, das ist das Entscheidende. Also ich würde, glaube ich, zwei Aspekte hier noch mit anbringen, warum man hier davon ausgehen kann, dass hier mehr Dynamik reinkommen wird. Das eine ist das Seamless, also von der User Experience, vom UI ganz einfach. Gerade wenn du es vergleichst zum Facebook Marktplatz siehst, ne, da ist es ein Tab in der App drin, dass man dann das dann im Menü drin aufgewählt wird und dann separat von der Tätigkeit in Facebook stattfindet, auch abgesehen von vielleicht so Notifications, so ein bisschen, was dann da noch damit reinkommt. Aber das ist nicht in der zentralen Aktivität des großen Facebook-Netzwerks drin gewesen und damit seamless verbunden gewesen. Und so muss man auf Anfang an auch den Amazon-Marktplatz auch sehen, auch wenn natürlich da auch netzwerkseitig, so socialseitig Potenzial da ist. Und der zweite Punkt, den ich vielleicht fast noch wichtiger finde, weil man natürlich dann, UI, UX ist natürlich etwas, ist ja in der Umsetzung, ne? Das kann man natürlich als Unternehmen, kann man daran schrauben und kann das auch umbauen. Und niemand sagt, der Facebook-Marktplatz immer ein Tab in der App bleiben muss, sondern das kann man ja auch umbauen. Aber viel wichtiger finde ich bei TikTok hier noch, dass TikTok selbst auch vor TikTok-Shop, TikTok-Commerce schon maßgeblich Produkte und Branchen bestimmt hat. Und damit rede ich gar nicht von den Dingen, die Influencer beworben haben, sondern zum Beispiel von BookTok. Ne? Also wo auf TikTok selbst sich Communities gefunden haben, wo Leute über Bücher gesprochen haben und besprochen haben und empfohlen haben. Und das spürbar, also gibt's ja unzählige Untersuchungen dazu geführt haben, dass die Buchverkäufe in den USA und auch hierzulande insgesamt im Aggregat nach oben gegangen sind und zum Teil Bücher, die schon ein, zwei Jahre früher herausgekommen sind und dann auf TikTok durchgestartet sind und dann da die Bestsellerlisten nach oben gegangen sind. Also wo du dann von diesem Verhalten, von diesen Aktivitäten auf dem Netzwerk nachgelagert, dadurch ausgelöst, schon kommerzielle Aktivitäten im Markt hast. Und das wird natürlich jetzt mit dieser Commerce-Offensive natürlich sehr viel einfacher auch nochmal verbindbar, was natürlich dann nochmal eine ganz andere Dynamik dann nochmal reinbringen kann, weil es ja dann alles nochmal schneller dann vonstatten gehen kann. Und das ist, glaube ich, das sollte man schon im Hinterkopf behalten, dass es auch ohne diese direkten Integrationen und auch nochmal den Bruchkauf, ne, dass man dann halt als Kundin dann doch nochmal auf Amazon oder woanders hingehen musste, um dann das Buch zu kaufen, dass trotzdem BookTok die Buchbranche einfach komplett umgewirbelt hat.
Und ich glaube, das ist jetzt einfach das, was noch dazu kommt, wirklich der integrierte Checkout. Und wirklich, das ist quasi One-Click, wenn man es mit Amazon vergleicht. Nicht, vielleicht nicht komplett One-Click, aber zumindest ist kein Bruch mehr da, dass man auf irgendeine andere Seite oder irgendeine andere App gehen muss. Interessant vielleicht noch als Aspekt, weil du BookTok erwähnst, Byte on TikTok, glaube ich, hieß der Tag, den sie vorher getestet haben. Das ist auch so ein bisschen ihre Story jetzt, dass sie sagen, sie hatten schon quasi diesen Tag und das hat schon gut funktioniert und das zeigt eigentlich, dass die Leute im Grunde offen sind dafür, das, was sie an Inspiration bei TikTok bekommen, meistens über Kurzvideo, aber mehr und mehr eben auch über Live Experience, dass sie das eben dann auch entsprechend kaufen und nutzen wollen. Und das ist für mich auch der große Unterschied, also die zu Instagram, also was für mich immer noch näher ist, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr Chance gegeben habe als bei Facebook Twitter und alle anderen Social Networks haben ja auch versucht. Es geht ja nicht nur darum, eine Nutzerbasis zu haben. Das ist eigentlich immer das Argument, ja, wir haben sie doch schon, dann könnten wir das doch machen, sondern in welchem Modus sind die unterwegs?
Und genau, also was passiert auf dem Netzwerk selbst? Was ja zum Beispiel auch interessant ist, ich hatte das vor ein paar Jahren, hatte das mal jemand geschrieben und das fand ich einen sehr interessanten Insight, das hatte ich dann auch bei mir im Briefing auch öfter noch mal darüber geschrieben, dass Facebook, das Netzwerk selbst, natürlich das größte Netzwerk mit vielen Milliarden Nutzern ist, aber sein aufgrund des Modus da gar nicht so einen starken kulturellen Impact hat, im Sinne von, es gibt, wir können keine Influencer nennen, die auf TikTok, auf Facebook groß geworden sind, weil es nicht so funktioniert. Das heißt, es funktioniert ganz anders als ein YouTube, als ein Instagram, als ein TikTok. Und dadurch, das sind halt andere Dynamiken und andere Nutzungen, auch andere Erwartungen, die dann von den Usern dann auch dann entstehen. Und natürlich auch andere, ja, auf Facebook kannst du nicht, selbst wenn du da eine Nutzerschaft aufbaust oder eine Reichweite, kannst du dann nicht nachhaltig davon leben. Also es gab mal, ich glaube, im Guardian oder so gab es mal einen Bericht von, wo sie 3-4 Leute gefunden haben, die das doch irgendwie geschafft haben. Und es sind ganz andere Geschichten. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man sagen kann, okay, eine Milliarde Social Network Nutzer ist gleich, egal wo sie sind, sondern das hat schon auch mal nochmal spürbare Unterschiede. Und da würde ich ja auch dir zustimmen. Da ist Instagram schon noch am nächsten an TikTok dran, in den internen Dynamiken und auch im Modus, in dem du als Nutzerin dann da bist. Und bei Instagram ist es ja auch schon ein Thema immer gewesen, ne, wo dann auch Dinge da verkauft wurden, wo es ja auch schon Berichte gab von Nutzerinnen, die dann da auch Secondhand-Mode oder so dann da verkauft haben, wo man das liest, auch die Hände über den Kopf zusammenschlägt, durch wie viele Reifen die springen über die DMs hin und her dann und so weiter. Aber wenn man natürlich dann die entsprechende Reichweite hat in so einem Netzwerk, wenn das groß genug ist, wenn das in der Masse der Bevölkerung da ist, dann entsteht halt so etwas, weil du da einfach dein Publikum erreichen kannst.
Ich glaube, der Punkt ist auch so ein bisschen so, Facebook noch als klassisches Social Network, wo es wirklich tendenziell um die Vernetzung geht, dann, ich hasse das Wort ja auch, aber je mehr es Richtung Social Media, Betonung auf Media geht, umso mehr geht es in die Richtung rein. Und ich finde, was jetzt Instagram nochmal unterscheidet von eben TikTok Shop, Instagram ist halt sehr marketinglastig und das ist auch im Grunde das Modell. Und das ist ja auch jetzt was passieren muss. Und das ist eine große Frage, ob TikTok Shop das so hinbekommt. Also aus Marketingleuten Verkäufer zu machen geht fast nicht, aber genügend Verkäufer sozusagen zu haben, die dann auch Produkte präsentieren können und einfach dann auch, ja, Call to Action und Kauf jetzt, dass das entsprechend machen können, weil das ist ja im Prinzip das ist das große Manko bei allen Live-Shopping-Angeboten und da könnte ich ja auch rummäkeln an allem Möglichen. Das ist halt noch zu schön und zu vorsichtig gemacht, sondern wenn du verkaufen willst, verkauf, dann ist es auch in Ordnung, mach einen Pitch oder erzähl die Storys drumherum und verkaufe, aber versuch dann nicht irgendwie nur schön zu präsentieren und der größte Sport ist immer so ein bisschen über die Haut zu streicheln, dann wenn du irgendwas machst und dann sag halt, du hast das Produkt, das gibt's jetzt, hat die Vorteile und zu dem Preis und selbst beim Preis tun sich ja viele schon schwer dann und das ist der große Vorteil bei TikTok Shop und ich möchte auf jeden Fall lass uns am besten jetzt gleich, weil ich es eigentlich in der frühen Phase noch reinbringen möchte. Es geht mir gar nicht so sehr darum, um die Kurzvideos und das Live-Shopping, sondern wir hatten auch mal die These oder Hypothese, wer schafft, im Feed zu verkaufen oder im Feed präsent zu sein, der hat die Chancen. Und das ist ja das große Manko des E-Commerce. Der ist ja irgendwo stehen geblieben, Yahoo Directory Verzeichnis sozusagen, immer noch Katalogseiten und keine Action und so. Bisschen personalisierter Feed, aber jetzt nicht so, wie es die neuen, und TikTok ist ja das neueste Social Network oder Social Media Angebot, machen einfach sehr schnelle, abwechslungsreiche Feeds, wo du inspiriert wirst, wo du alle möglichen Impulse dann bekommst. Und vielleicht muss es ein externer sein, also nicht E-Commerce Unternehmen. Im Grunde jeder Marktplatz hätte die Chance gehabt, das zu machen. Von den Händlern spreche ich schon mal gar nicht, weil die an ihren Shopsystemen hängen und an ihren Frontend-Lösungen, die einfach sich nicht weiterentwickelt haben. Aber die jeder Marktplatz, eBay, Amazon, was auch immer, hätte die Chance gehabt, sich da was zu überlegen. Ist nicht einfach, weil einfach E-Commerce kein täglicher Go-To-Place ist. Also zumindest bei denen, die wir jetzt hatten.
Das wäre jetzt auch so mein Einwurf gewesen, dass das, du musst ja erstmal die Leute dann auch dazu erziehen, dann regelmäßig dann auch reinzuschauen. Und das ist ja jetzt beim Handel eher so, dass er dann tatsächlich wie hier dann in einem bestehenden Entertainment-Kontext dann stattfindet. Und das ist ja beim klassischen Live-Shopping ja auch so. Das ist ja dann auch nur ein Fernsehkanal unter vielen gewesen.
Ja, aber die Frage ist ja auch, und ich glaube auch nicht, dass man es genauso machen kann und dass jetzt der Feed an sich schon die Lösung ist, sondern es muss konzeptionell passieren und die Überlegung muss sein, was zieht denn die Leute so an oder welche Kombination kann ich denn eingehen aus Shopping plus irgendeinem Anziehungsmagneten. Also oftmals war das dann über Social-Komponenten, dass man versucht hat, irgendwie Nutzer mit zu integrieren und zu machen. Aber das ist einfach nicht so zugkräftig. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, wenn wir jetzt über TikTok-Shop sprechen, das ist jetzt die Vorlage für andere, sondern das ist jetzt mal ein Beispiel, wie man über Feed und über diese impulsgetriebenen Mechaniken einfach die Leute ansprechen, begeistern kann. Und es ist ja, das ist ja das, was ich am spannendsten finde, quasi der Feed. Und deswegen bin ich so ein bisschen auch, habe ich es nicht so gerne gesehen, wenn man dann sieht, eigentlich sehr schnell geht das jetzt auch Richtung Marktplatz, dass sie halt schon wieder einen Shop-Tab haben, wo du dann alles hast und wo du auch einsteigen kannst. Ich finde es in Ordnung, wenn man sagt, okay, ab einer gewissen Größenordnung ist einfach, wollen die Leute auch einen anderen Einstieg? Also wenn sie wissen, du kannst auch kaufen bei TikTok, dann kannst du schon auch mit einem konkreten Ziel hingehen. Insofern macht es als Option Sinn. Die Frage ist, ob das andere beeinträchtigt. Da bin ich mal sehr gespannt. Glaube ich aber nicht so. Also weil letztendlich der Feed weiterhin der Treiber ist.
Und was meinst du mit beeinträchtigt? Wo TikTok als Unternehmen den Fokus rauflegt? Oder?
Genau, okay. Dass sie halt sagen, dann ist es wieder so ein Shop-Tab oder so ein Marktplatz-Tab, ne? Shopping Mall nennen sie es in China-Tab, wo dann quasi der E-Commerce ausgelagert ist und es ist nicht mehr so in der Form integriert. Also deswegen, das ist für mich ja auch interessant und wie sie es eben anders machen und wie sie natürlich das alles, was an Kurzvideos und an Live-Experience und Geschichten da ist, schon versuchen, in den Marktplatz zu integrieren. Das haben ja auch nicht klassische Marktplätze, aber der spannendere Aspekt ist für mich so wirklich der Live-Feed quasi mit den Kurzvideos, mit den Live-Shopping-Geschichten und interessant zum Beispiel, ich bin vorher ein bisschen, habe noch nicht meine Liste abgearbeitet, was interessant ist, ist die Kombination zu jedem E-Commerce-Format, Shop-Format, gibt es ein Werbeformat, mit dem du das dann pushen kannst als Händler oder Anbieter. Und das finde ich ja auch das Interessante. Also ist natürlich sehr fies dem Händler gegenüber, aber für den Marktplatz natürlich sehr lukrativ. Also je besser du als Händler bist, umso leichter kommst du selber zurecht. Wenn du halt gute Shows machst oder schon Follower etc. alles hast, dann kannst du das sicherlich auch von dir aus machen. Aber wenn du halt beeinträchtigt bist in irgendeiner Form, dann zahlst du halt dafür, dass du die Aufmerksamkeit bekommst, dass du einfach entsprechend dann auch also die Promo nutzt. Wobei das Smarte dann auch da wieder ist, das hat man ja von Timo oder Pindodo oder so gelernt, dass es nicht in erster Linie darum geht, Provisionen zu bekommen für TikTok-Shop, sondern dass es genau darum geht, eigentlich die Werbeerlöse hochzubekommen. Und deswegen ist das Smart, quasi das gleichzeitig beides voranzutreiben und es dann eben zu gucken. Also damit spricht man das komplette Spektrum an. Wie gesagt, die es können, für die wird es günstiger. Die es nicht können, die zahlen eben dann dafür. Ist ja überall so. Ja. Aber es kann immer günstig sein. Ne? Es ist nicht provisionsbasiert, einfach, dass der Preis dann schon mal gleich entsprechend höher sein muss, wie es jetzt eben bei Amazon und bei anderen ist, die halt eher an der Provisionsschraube drehen, weil sie halt nicht diesen attraktiven Werbekanal zusätzlich haben. Da sind wir wieder beim Feed-Thema.
Ja, stimmt. Ja.
Bei der Action. Ja. Und das finde ich also auch da kommen sie halt, sie kommen damit sehr chinesisch, das chinesische Modell, also Mini-Provisionen, die sich dann irgendwann erhöhen lassen, klar. Aber jetzt erstmal, um am Anfang attraktiv zu sein, haben sie einen komplett anderen Hebel. Und damit haben sie einfach zwei Voraussetzungen. Sie haben die Nutzerbasis schon mal, die schon da ist, die sie nicht mehr extra gewinnen müssen. Sie müssen halt nicht wie Timo oder Shein erstmal die App bewerben. Und eben diese anderen Erlösmodelle und Mechaniken, die bewährt sind. Und das fand ich auch so ein Nebensatz ist das gefallen sozusagen, wo sich einer der Präsentatoren so ein bisschen entschuldigt hat. Ja, das ist alles erst am Anfang quasi. Die Chinesen sind uns 2 Jahre voraus und wir adaptieren das jetzt und kommen jetzt eben erst mit den Werbemodellen und all den ganzen Geschichten. Und das so ist so ein bisschen auch das Mindset, ne? Also die sind jetzt schon sehr rührig, um das voranzutreiben, haben aber gleichzeitig auch in der Hinterhand eben alles Mögliche, was sie noch machen könnten und müssten. Aber sie müssen halt jetzt starten und sie sind im September 2023 gestartet. Jetzt haben wir ein bisschen mehr als 6 Monate. Also so ist das, so muss man das auch sehen. Wir reden jetzt sehr früh eigentlich über ein Modell, was in China super funktioniert und hunderte von Milliarden macht, wie gesagt, aber was im Westen oder speziell jetzt in den USA einfach wirklich sehr in den Kinderschuhen steckt. Aber wenn die Zahlen stimmen, also glaube ich 17 Milliarden so um den Dreh rum, ist so das, glaube ich, das Ziel für dieses Jahr 2024 mit einer Verzehnfachung, also dass sie im Beinkraftsgeschäft auf jeden Fall schon über 1 Milliarde oder an die 2 Milliarden gekommen sind. Das sind dann Zahlen, die aufwachen lassen, die sind in keinster Weise profitabel oder schon irgendwie belegt. Also ja, das kann alles wieder kollabieren. Aber das ist zumindest so ein Traction-Moment, den du hast auf sehr, sehr hohem Niveau. Ne?
Das ist ja klar, das ist jetzt eine jetzt sind wir in der Investment oder in der Aufbauphase. Aber als du das jetzt gerade sagtest, dass der TikTok-Vertreter meinte, China 2 Jahre voraus und in China das Modell sehr erfolgreich und wird jetzt hier adaptiert, da war sofort meine Frage im Kopf, wie schätzt du denn da ich nenne es mal den Rakuten-Faktor bei TikTok ein. Also wie sehr sind sie da fokussiert auf die Blaupause aus dem Heimatland und wie sehr sind sie offen für kulturelle Unterschiede, die sie vielleicht auch adaptieren müssen? Hast du da so ein, vielleicht ist es zu früh dafür, dass man da so ein Gefühl dafür bekommt, so im Mindset bei dem Unternehmer? Das kann ja durchaus auch eine Falle auch für einen TikTok dann auch und einen TikTok-Shop werden.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass Rakuten ja das Modell von Grund auf etablieren wollte und musste. Die haben ja alle möglichen Marktplätze übernommen und haben das dann quasi in der Rakuten-Modus mit den langen Webseiten, wo viele Infos dann eben zu finden sind, wo man sich durchscrollen konnte. Im Gegensatz aber TikTok-Shop ist ja schon, TikTok funktioniert schon als TikTok. Im Westen genauso gut wie in China. Ja. Und dann ist die Logik auch gelernt. Und also eine bestimmte Generation hat das gelernt. Und dann sehe ich die Gefahr nicht so. Also die sehe ich minimal, dass das quasi das Problem werden könnte. Das Problem kann höchstens werden, aber das sehe ich eigentlich auch nicht, dass der Live-Shopping-Ansatz in einer Live-Atmosphäre, also in einer schnellen Atmosphäre mit Kurzvideos etc. nicht funktionieren könnte. Das ist bei vielen anderen eben der Fall, wo das ein Fremdkörper ist dann. Plötzlich kommen da Videos, Bewegtbild, wo du sonst immer nur starre Produktdetailseiten
hast. Das hatte ich ja in der letzten TikTok-Ausgabe, glaube ich, erzählt, ne? Dass es einen ganz anderen Energielevel hat, wo die vorproduzierten, hochproduzierten Videos hatte. Neulich wo ich einen Post gelesen da über die Creators, die bei TikTok ist es wohl, dass man innerhalb der ersten 1,5 Sekunden die Aufmerksamkeit des Zuschauers, der Zuschauerin fassen muss, weil man sonst weggeswiped wird. Und entsprechend man dann Soundeffekte, visuelle Effekte gleich am Anfang, wo so bam, 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 bam. Und so wird man halt dann auch als Nutzer dann bombardiert. Und wenn man dann von diesen Bombardements da so durchswiped und dann auf einmal in so einem Live-Video, na, Jungs und Mädels, und?
Ja.
Wie geht's euch so? Ne, das ist ja dann, das ist ja ganz anders. Ne? Aber das Interessante an der Stelle ist natürlich, da kommen wir ja auch wieder zu dem Provisionsmodell oder zu dem Werbeerlösmodell zurück. Wenn du sagst, du machst das über die Werbeerlöse und nicht pro verkaufter Einheit, pro Provision, dann ergibst du natürlich auch jungen Menschen oder Menschen, die aber experimentieren wollen, auch die Möglichkeit mit niedrigschwellig da oder kleinen Unternehmen, kleinen Operationen da zu versuchen. Und dann bekommst du ja auf solchen Plattformen ja immer so einen internen Wettbewerb oder so eine Evolution dann rein. Ne? Wer halt nicht zufällig oder absichtlich einen richtigen Hebel findet, hat halt keine Chance. Aber Millionen versuchen es und irgendjemand kommt dann eben hoch und die Plattform gewinnt halt letzten Endes damit dann immer an der Stelle, weil natürlich dann auf ihr selbst dieser Wettbewerb stattfindet und sich dann organisch herausschält, was die Verkäufer machen und dann entsprechend bei den Käufern und Käuferinnen dann auch ankommt und funktioniert. Und von daher würde ich das auch an der Stelle jetzt auf einer rein theoretischen Ebene jetzt auch so sehen, dass natürlich dann live auch schon Fremdkörper ist, weil es ein ganz anderer Modus dann ist, der dann in diesem Feed dann auch dann so oder eine ganz andere Kategorie, die damit als Einheit stattfindet. Aber es werden die funktionieren, die sich dann eben trotzdem, die dann trotzdem ankommen.
Das meine ich auch, ist einfach auch, ja, ob es fair ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber es gibt die beiden Möglichkeiten. Wenn du gut bist und das kannst und das den Aufwand auf dich nimmst, einfach da von dir aus, also die Zeit letztendlich reinsteckst, hochzukommen, und dann kannst du es schaffen. Wenn nicht, und das ist, darauf spekulieren sie natürlich, dass es viele gibt, die zahlen dann entsprechend. Im Übrigen noch ein anderes Modell, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was es gibt, weil ich eher so aus der Schiene gekommen bin, quasi du als Brand, also entweder verkaufst selber oder suchst dir Verkäufer. Es gibt natürlich auch noch das andere, das Marktplatzmodell. Also die verkaufen können, haben die Möglichkeit, auf Produkte zuzugreifen und die dann entsprechend zu promoten. Und das ist dann ein rein Affiliate-Modell. Also die bekommen dann halt einen Revenue-Share. Also Provision, ich habe versucht, das Wort Provision zu vermeiden, aber ich muss es verwenden, bekommen dann Provisionen, weil es natürlich andere Provisionen jetzt sind als vorher gemeint. Also das bitte nicht verwechseln. Und das ist auch
interessant. Also es werden sozusagen viele Arten von Arbeitsteilungen haben sie da jetzt dann schon drin abgedeckt.
Ja, und du kannst halt als Marke oder Händler, ich würde eher sagen Marke, du kannst es halt auch definieren, welche Produkte gebe ich frei. Also je bekannter du als Marke bist, umso kritischer ist das natürlich alles, wenn du da die Leute quasi, die ungebrieft sind, verkaufen lässt. Das ist so die kritische Geschichte dabei. Das versuchen sie auch zu steuern. Wie gesagt, deswegen gibt es ja Agenturen und alles Mögliche. Und das versuchen sie so eine Mischung zu finden. Aber im Grunde haben eben Influencer, Creator auch die Möglichkeit, sich Produkte rauszusuchen, wo sie wissen, das würde jetzt funktionieren und das nehme ich. Oder attraktive Provisionen eben haben, um das dann eben da zu vertickern, wenn sie sich darauf spezialisieren. Und deswegen ist das
so. Haben Sie da auch eine Grenze oder also ist es dann auch, dass man dann als Creator dann, weiß ich nicht, eine bestimmte Anzahl an Views im Monat haben muss oder Follower oder sowas, dass dann nicht einfach jeder dahergelaufene Nutzer dann da so etwas machen kann oder wie?
Grenze nicht, aber Sie haben eben Regularien, also auf welche Produkte und Sortimente du zugreifen kannst. Und das ist so der, wenn ich das richtig verstehe, die Mechanik, über die sie das steuern. Also No-Name-Creator, ja, die bekommen halt dann nur Allerweltsprodukte und aber keinerlei irgendwelche relevanten
oder wo dahin. Aber das ist ja dann auch nochmal interessant, ne? Dass ich dann als Marke oder Hersteller dann auch mein Sortiment dann auch entsprechend so segmentieren kann, für welche Arten von Beteiligung auf der Plattform ich das freigebe.
Das ist für mich halt das Interessante, so deswegen ist es auch wirklich aus Marktplatzsicht interessant, ne? Weil du spielst anders auf einem TikTok-Shop, auf einer TikTok-Shop-Plattform, als jetzt bei Amazon oder bei eBay oder so. Da hast du natürlich auch, was weiß ich, du schaltest deine Werbung und du machst Kampagnen oder beteiligst dich an irgendwelchen Black Friday-Geschichten oder so Sachen. Also es gibt ja alles super viele Möglichkeiten, miteinander ins Geschäft zu kommen. Aber es gibt eben dann bei TikTok Shop andere Möglichkeiten noch. Und das macht es eben interessant, weil das ist nicht unbedingt für die, die das Marktplatzgeschäft gelernt haben, so super, sondern es bietet eben auch die Möglichkeiten, die wirklich sich auf so eine TikTok-Welt einlassen. Und interessant ist ja auch, ich meine, dafür ist es ja ein chinesischer Player. Das heißt, die ganzen chinesischen Händler sind ja dann auch da und versuchen das jetzt quasi, also was eben bei Shein und Temu letztendlich vertrieben wird. Die suchen ja durchaus auch nach Alternativen. Und die haben eben da auch Möglichkeiten, eben das anders zu machen. Und ich habe eben das Gefühl, die sind schon, bei Kurzvideos hat sich ja super viel getan. Du hast das ja schon beschrieben. Du hast jetzt eher, glaube ich, auf die regulären Videos bist du eingegangen. Aber wie ich beeindruckt bin, wenn ich teilweise bei Twitter noch, heute X, Werbung bekomme und dann eben die Timo und Kurzvideo-Geschichten sehe, wo ich baff bin, wo ich mir denke, ihr hattet jetzt 5 Sekunden oder 10 Sekunden und ihr habt mir wirklich Lust gemacht auf das Produkt. Also so innerhalb der kurzen Zeit zu zeigen, was sind die Einsatzmöglichkeiten, ohne dass ich es kenne. Das ist ja nicht Händler gebrandet, sonst irgendwie, sondern nur vom Produkt, von der Anwendung her. Also das ist quasi so DRTV-Spots im Fernsehen, die eine Viertelstunde, eine halbe Stunde gebraucht haben, sozusagen in super
um Gang zu kommen. Ja. Das muss ja entsprechend, ne, dieser neuen Umgebung, in der dann die Videowerbung gezeigt wird, in der die Werbung stattfindet, wo du keine Zeit, also 30 Sekunden oder weiß ich nicht, mehr als 30 Sekunden dann da investieren willst innerhalb von so einem schnelllebigen Feed.
Also du musst es in 10 Sekunden, die sind nicht länger als 10 Sekunden.
Und das ist ja auch etwas, was du lernen musst, ne? Du hast ein Produkt vor dir, wie presst du das anschaulich, attraktiv in so eine extrem kurze Zeitspanne rein?
Aber es kommt ja immer das Argument dann, wenn ich dann wieder mal drüber poste oder so, weil man so eben von klassischen Denke kommt, also das rechnet sich doch alles nicht, das kann ich mir doch nicht leisten, ich kann doch nicht für jedes meiner Produkte so einen aufwendig produzierten Spot dann zu machen, weil das sieht man dem Spot ja nicht an, aber das ist ja unheimlich viel, was da an Denkleistung und Tuning reingeflossen ist. Und da komme ich aber mit meinem Gegenargument, die Masse macht's dann. Also die Frage ist, was ist das Umsatzpotenzial, was du dir von solchen Produkten erwartest? Du wirst es nicht für alle Produkte machen,
natürlich. Das ergibt ja keinen Sinn, dass du dann hier.
Aber du hast eben Produkte, wo du weißt, die können Tausende, Hunderttausende, Millionen Stück verkaufen. Und
das ist ja dann letztendlich auch wieder das, was du als Händler ja auch schon immer machst. Ne? Du segmentierst ja auch dein Produkt und entscheidest, was du ins Schaufenster stellst. Du kannst ja auch nicht sagen, das Schaufenster ist nicht groß genug, ich kann nicht mein ganzes Sortiment da reinstellen. Sagt man ja auch nicht.
Ja, im Grunde, ja, wobei Schaufenster kein großer Aufwand ist, ist halt da.
Aber ich meine halt von den beschränkten Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, was du mit diesem Werkzeug, mit diesem Verkaufswerkzeug machen kannst.
Ja, aber die Mühe, es ist die Frage, welche Mühe steckst du in so ein Produkt rein, in den Verkauf so eines Produktes? Auch zum Beispiel, ich finde es natürlich dann auch interessant, deswegen für mich, glaube ich, wenn ich jetzt 20, 30 Jahre jünger werde oder so, super interessant einfach auch rauszufinden, ne, welche Produkte eignen sich, in welcher Form musst du die präsentieren und überhaupt, wann ist ein Kurzvideo super oder wann reicht ein Kurzvideo, sagen wir es mal so, wann braucht es die Live-Shopping-Experience? Wie muss die Live-Shopping-Experience, und das Interessante ist ja, die Live-Shopping-Experience ist ja oftmals auch nicht produktbezogen, sondern da geht es ja wirklich darum, ich verkaufe jetzt mal 3-4 Stunden, also es geht wirklich in diese Dimensionen und das, was wir in der letzten Ausgabe eigentlich auch schon besprochen haben, dass ja, also ich habe es lange unterschätzt, ich glaube, es wird unterschätzt, wie viel Geld die Influencer-Creator ja über Live-Streams und Formate machen, wo es dann eben keine Ahnung, Geschenke oder Geldspenden gibt zur Motivation. Und das quasi auf Produktverkauf gemacht, Präsentation. Und es gab ja dann auf der Shop Talk dann auch wirklich so diese eine Präsentation auf der Nebenbühne, nicht Präsentation, also wo ein TikTok-Shop-Vertreter zusammen mit der YouTube-Commerce-Chefin und Walmart, hatten wir am Anfang gesagt, immer gern gefragt, die das von der anderen Seite sehen, aber auch halt immer versuchen, trotz ihrer Größe und ihrer Altbackenheit immer im Puls der Zeit zu bleiben. Also insofern, das war schon eine interessante Session. Und jetzt habe ich komplett den Faden verloren, weil ich das Panel nochmal vorstellen wollte. Das weiß ich nicht mehr, wird mir noch einfallen. Aber es war noch von Fanatics war noch einer da, wo mir eigentlich hängen geblieben ist. Fanatics macht das auch ganz interessant. Also Fanatics auch sehr jung noch im Fanatics Live. Also Fanatics macht Merchandise für große Football und andere Clubs und haben eben auch so eine Live-Plattform jetzt gelauncht, wo sie im Wesentlichen auf Sammler gehen und wo sie sehr nischenorientiert einfach Leute präsentieren lassen, also Fans letztendlich, die dann diese Sortimente anpreisen, wo sie es aber gar nicht größer haben wollen und wo sie sagen, also das Argument, was mich da so beeindruckt hat, ist, was eben passiert ist in den letzten 5 Jahren, dass wir es gewohnt sind, vor der Kamera zu sitzen und Dinge zu präsentieren. Und genau diesen Modus wollen die halt aufgreifen und da machen. Also fand ich ein interessantes Argument einfach auch, um sich vor Augen zu führen, was ist die Basis eigentlich, auf die alle jetzt zugreifen können, die quasi Verkäufer, Präsentatoren suchen. Die Schwelle ist nicht mehr so groß. Man kann sich inzwischen sehr gut vorstellen, weil man ja da und vor der Kamera sitzt, einfach da Dinge zu präsentieren und das auch für eine mehr oder weniger große Öffentlichkeit zu machen. Und das glaube ich, deswegen ist auch eine Frage des Timings, wann ist die Zeit reif für solche Angebote, weil im Grunde hätte man das auch schon viel früher machen können, aber die Leute sind es nicht gewohnt, einerseits vor der Kamera zu sein und andererseits eben zu verkaufen.
Ja, das Verkaufen ist auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall noch interessant, wie sich das herausschält, ob dann ganz neue Leute dann kommen, die das dann können oder ob dann bestehende mit einer Reichweite sich dann da weiterentwickeln können, weil das letztendlich das die Videoproduktionsseite oder die Interaktionsseite, die Präsentationsseite, das ist ja, das können Millionen von Menschen auf TikTok auch, weil man das da einfach macht und weil TikTok in der App so viele Werkzeuge den Leuten an die Hand gibt, um diese Dinge zu gestalten und auch möglichst schnell. Ne? Auch das sind ja, also muss man sich ja mal auch überlegen. Ne? Das sind dann auf dem kleinen Smartphone machen die Leute Videos mit vielen Schnitten, mit Effekten, mit Overlays, durchgeplant, kleine Minifilme, die man da sehen kann, die da gedreht werden. Also das ist ja da, ne? Das ist halt aber nur halt der Verkauf, dieses andere Moment dann drin. Das wird nochmal interessant, wobei dadurch dann auch sicherlich auch es ganz viele Situationen geben wird, in denen das Seamless einfach nur noch auch der Kaufen-Button dann einfach nur noch mit dabei ist und alles andere einfach gleich bleibt und auch das schon ein bisschen die Nadel bewegt. Aber halt nochmal andere Dinge nochmal dazukommen, die nochmal eine ganz andere Dynamik dann nochmal reinbringen, weil dann der Fokus dann auch nochmal anders sein wird. Also wenn du halt wirklich sagst, okay, jetzt konzentriere ich mich hier darauf, dass ich dieses Produkt verkaufe. Und ich könnte mir da gut auch vorstellen. Also ich meine, es gibt ja jetzt auch schon immer auf YouTube gibt es das auch und auf TikTok. Wenn man da zum Teil, wenn man sich das wirklich mal sich die Zeit nimmt und auch da wirklich unvoreingenommen rangeht und diese Plattform lang benutzt, dann entdeckt man dann auch 20-Jährige, die da also die eine Expertise da auch aufgebaut haben in der Nutzung der Technik. Das kannst du nur mindblowing nennen, was du da zum Teil siehst, wo du denkst, das würde ich maximal hätte ich vorher nur in einem Hollywood-Studio erwartet. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das hier dann auch sieht, dass dann Leute sich dann einfach darauf fokussieren und dann da reingehen und sagen, okay, jetzt verdiene ich hier mein Geld damit und gucke, wie ich möglichst effizient Produkte verkaufe, die ich mir einfach hier nur aus dem Marktplatz auch raussuche, ne? Wo dann auch wieder so eine Selektion stattfindet. Auch kann auch wieder, dass dann Leute hingehen und sagen, ich überlege mir, was funktioniert und nehme das dann raus. Und ich meine, da reden wir jetzt ja auch von der Medienwelt, das muss man auch nochmal dazu sagen. Der größte YouTuber der Welt, Mr. Beast, der macht aktuell jedes Video, das er auf YouTube hochlädt, jedes einzelne Video kostet mehr als eine Folge der ersten Staffel von Game of Thrones auf HBO, die damals schon die teuerste TV-Serie gewesen ist. Also in den Dimensionen findet auch mittlerweile Medienproduktion und Investition auf diesen Plattformen statt. Das ist halt nicht irgendwie, wo wir in den Nullerjahren von User-Generated Content gesprochen haben, was alles so ein bisschen selbst zusammengeklöppelt aussah, weil man da noch nicht so weit war im Wissen und in den Tools und so weiter, sondern es ist ja zum Teil heute wirklich auf einem höchsten professionellen Niveau, das auf dem Level ist, das man im klassischen Fernsehen oder im Streaming sieht und zum Teil auch darüber.
Wobei, jetzt argumentiere ich mal dagegen. Ich glaube auch, ich glaube, im Verkaufen kommt es gar nicht so sehr auf die Produktionsqualität an, sondern
ja,
ein Aspekt hast du schon gesagt, wenn du das Gefühl hast, jemand ist Experte und kennt sich wirklich aus, dann hat der große Möglichkeiten zu verkaufen. Und ich würde auch nicht nur sagen, dass es nur, also ich spreche jetzt nicht gegen, sondern ich ergänze nur, was du gesagt hast. Es sind auch immer nicht nur die Jungen dann, die verkaufen können, sondern manchmal eben auch die Älteren. Und das ist halt was ich im Teleshopping gelernt habe. Es kommt auch nicht immer die bekanntesten Leute können am besten verkaufen, sind zum Teil gar nichts gewohnt, wenn du die Stars hast, sondern dann so Halbprominente, die dann plötzlich, wo du siehst, hey, ja, also die kennt man, aber die haben eben auch noch dieses Verkaufstalent und auch Leute, die man gar nicht kennt, aber die einfach super rüberbringen können, worum es geht und einfach diesen entweder Sympathiefaktor haben oder Kompetenzfaktor haben. Also auch da, was da im Teleshopping an Talenten entdeckt wurde von Leuten, die vorher nie vor der Kamera waren. Also ist ein super kleines Segment und sind ja super wenige Leute da. Und jetzt hast du quasi die Talentbasis bei einem TikTok. Durchaus YouTube und die anderen, wo eben sowas schon passiert, sind da auch da. Und das ist auch das, was also ich glaube, man darf da nicht von der Marketing-Sicht kommen. Und es ist nicht, dass das, also professionell auch verkaufen heißt nicht schön verkaufen und das alles schön zu machen, sondern wirklich die Punkte rüber zu bekommen. Und jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Zwei Aspekte, die TikTok oder das Panel zumindest da erwähnt hatte. Die Möglichkeiten, vor Ort und Hintergrund Einblicke zu bekommen. Also wenn du einfach sagst, du kannst jetzt auch mal in das Lager, in die Lagerhalle oder in die Produktion oder so schalten und dort aus Dinge zu machen, was das sehr viel authentischer macht. Die Möglichkeiten hast du. Und das Zweite ist, glaube ich, was den großen Unterschied dann auch ausmacht und die größte Schwierigkeit, Stories statt Produkte ist da der Punkt. Du musst Stories erzählen können und die Produkte müssen Stories hergeben, damit du überhaupt eine Aufmerksamkeit hinbekommst. Und klassischer E-Commerce und Handel sehr stark eigentlich jetzt in dieser Massenkonsumwelt ist ja sehr auf Feature-Vergleich und solche Themen fokussiert. Gibt natürlich auch immer noch die anderen Produkte, über die man spricht und die dann hochkommen und selbst ein Apple würde ich dazu rechnen, die es einfach unheimlich schaffen, immer wieder dann medial präsent zu sein mit ihren Produkten und ihren Themen. Aber dieses Story-Thema, und das ist ja auch was ich schon lange wo ich schon lange drauf hoffe oder dass da mehr passiert im Onlinehandel, aber passiert ja nicht. Und die Marktplätze fördern es ja auch nicht.
Es sind ja die großen Distributionsplattformen, die sind ja nach alle auf das ausgerichtet, was du sagst, ne? So Features und der Suchschlitz. Wo du weißt, wonach du suchst und wenn du auf einer und dann noch verwandte Produkte dann auf der Produktseite und das war es dann aber auch.
Aber da sieht man jetzt ja auch, was bei Social Media hochgekommen ist, ne? Die ganzen Influencer-Brands und Geschichten, und so, die oftmals über Stories kommen, entweder mit dem Influencer oder der Influencerin zusammen oder in der Kombination. Das heißt, die Welt gab es ja schon oder hatte sich jetzt eigentlich schon Wege gesucht. Natürlich, wenn sie dann bekannt sind, können sie wieder auf die Marktplätze gehen und dann kaufst du das Produkt halt da. Aber im Grunde der Markt.
Das ist dann halt eher so eine, dass man dann auch bequem dann einfach das auch kaufen kann, was man schon kennt. Was man dann schon weiß. Und das bringt mir auch wieder zu so einem Thema zurück, so dass ich nicht sehe, wie auf dem großen Amazon-Marktplatz neue Marken groß geworden sind. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Weil du hast denn als eine Ausnahme hast du Anker und das war es aber auch schon. Und alles andere ist, da kommt wieder zu meinem Punkt zurück, ne? dass halt eine gute Position in den Suchresultaten auf Amazon ist nicht gleich eine starke Marke. Das ist dann auch bis zu einem gewissen Grad dann auch austauschbar. Und da würde ich jetzt mal auch die These aufstellen, dass ich glaube, dass in diesem impulsgetriebenen Umfeld und diesem Verkaufsumfeld im Social Media, also das sehen wir ja zum Teil schon mit Influencern auf Instagram und auch auf YouTube, dass das viel stärker auch dazu geeignet ist, neue Marken zu etablieren, weil es ja sehr viel stärker über die emotionale Schiene dann auch kommt.
Also deswegen schätze ich das Potenzial auch so groß ein. Also deswegen ist für mich, ich sage zwar, das kann das nächste Amazon werden, aber nicht im Amazon-Sinne, sondern
weil es genau das Gegenteil von Amazon ist.
Genau, aber es hat ein ähnlich großes Potenzial, um da ein hunderte Milliarden Unternehmen auch im Westen aufzubauen und sehr schnell hochzukommen mit anderen Mechaniken, mit anderen Produkten. Die Produkte, die auf den klassischen Marktplätzen funktionieren, für die wird schwierig, beziehungsweise die versucht TikTok Shop ja abzugreifen, indem sie auch ihren Marktplatz, also kannst ein ganzes haben, kannst das ganze Sortiment da hochladen und hast das dann alles, hast die Suchmechaniken und alles drum und dran und kannst das, ich finde das Werbeformat, das sie da vorgestellt haben zum Marktplatz, fand ich auch sehr schön, weil du kannst das promoten, indem du quasi so ein Durchscrollen durch den Marktplatz oder durch dein eigenes Sortiment auf dem Marktplatz dann als Video, also Kurzvideo, so GIF-mäßig. Das ist so die primitivste Variante. Wenn dir gar nichts einfällt, quasi sage ich habe hier meinen Brandshop und ich promote den im Feed dann und zeige da mal so kurz durch die Bilder. Also das ist, das ist mehr für die Verzweifelten, also denen gar nichts anderes einfällt und die sagen, ich möchte die bekannte Mechanik nehmen und die dann dort, also du kannst deinen Shop quasi promoten auf TikTok im Feed dann und das ist ja, also da ahnt man schon, wie gut das funktionieren wird. Also das einzige Moment, was gut daran ist, dass du halt sagen kannst, hey, ich bin da auch präsent. Also gerade bei den sehr bekannten Marken, für die wird das wahrscheinlich ein Hebel sein, aber da sieht man halt genau das Spektrum, ne? Also wie deine Kompetenz, deine TikTok-Kompetenz quasi sein kann. Wenn du sie wenig hast, hast du auch Möglichkeiten, aber bist halt dann nur, kannst nur auf dich aufmerksam machen, kannst tendenziell nicht verkaufen, nicht wirklich verkaufen und musst dann hoffen, dass quasi wieder klassisch Conversion getrieben du dann eigentlich mit der Aufmerksamkeit eben auch entsprechenden Umsatz machst. Mhm. Also das nur auf der anderen Seite des Spektrums, aber tatsächlich den anderen, das andere finde ich eben das Spannendere, dass hier quasi Umsatzpotenziale erstmal erschlossen werden online. Also die haben wir ja so ja nicht, aber wir haben die ganzen Vorläufer gesehen, wir haben die Krücken gesehen, über die das zum Teil passiert. Oftmals dann schon D2C über den D2C-Shop, aber oftmals kannst du halt, also auf keinen Fall seamless. Also das ist ja, das ist eigentlich das, was, wenn den Aspekt hatten wir das letzte Mal, den müssen wir gar nicht so tief eingehen, aber wenn man sieht ja auch, wie TikTok-Shop die Welt baut, dann ist ja nicht nur Checkout, also erstmal überhaupt in der Live-Atmosphäre den Kaufbutton und alles zu haben. Das ist ja super, ich finde ja super interessant, auch wie die Screen-Designs oder die App-Designs dann sind, dass sie das wirklich so sehr zielführend integrieren oder sagen wir, der Lernaufwand ist gering. Also wenn du es mal kapiert hast, hast du es kapiert in den Checkout, aber dann eben auch mit Fulfillment bei TikTok und solche Geschichten, sodass sie dann auch da versuchen, noch eine Experience hinzubekommen, die einigermaßen gut ist oder sagen wir, die für alle gut ist. Das wird dann auch sich wahrscheinlich noch ausdifferenzieren, die wirklich sonst auch gut verkaufen können. Die machen das natürlich selber, aber TikTok muss ja jetzt das komplette Spektrum abdecken. Die No-Name-Brands, die halt die verkaufen können, aber keine gute Logistik und Infrastruktur haben, bis zu den Profis.
Das wäre jetzt auch so meine Frage auch noch gewesen zum Logistikaspekt. So Fulfillment bei TikTok hast du ja schon angesprochen. Also zum einen würde mich da interessieren, ob sie da in der Richtung noch irgendetwas gesagt haben, wie sie das aufsetzen oder was sie da planen. Nee, du schüttelst mit dem Kopf.
Leider
haben sie nicht gemacht. Okay.
Sondern nur als Aspekt. Sie bringen halt als Aspekt und als Argument dafür, dass
weil eben das nicht. Das interessiert mich nämlich schon, was sie dann da auch da noch machen. Also ich hatte da bei mir ja auch schon mal drüber geschrieben, auch weil Timo das ja auch macht. Aber in dem Kontext, als wir jetzt hier darüber sprechen, ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen, dass TikTok natürlich auch vor der Herausforderung steht, dass sie, wenn sie einen viralen Hit haben, ein Produkt, das auch ganz schnell frustrierend werden kann für die Nutzerinnen, weil sie etwas kaufen oder bestellen, was dann vielleicht sehr lange braucht zu liefern, weil dann auf einmal die Marke völlig überfordert ist, weil wir hier natürlich dann auch zum Teil vielleicht auch unvorhersehbare Peaks haben werden beim Verkauf, ne? Wo du auf einmal denkst, auf einmal geht was um den Faktor 10 oder 100 nach oben, was du gar nicht damit gerechnet hast. Und das ist natürlich dann auch im Backend bei den Kapazitäten einem auch nochmal eine Herausforderung. Und das ist natürlich etwas, was du als Plattform unbedingt auch vermeiden möchtest, weil du natürlich dann, wenn die Leute dann anfangen, das auch zu benutzen, dieses Shopping, den natürlich nicht, dass der erste Eindruck gleich sein soll, oh nein, hier funktioniert gar nichts und das kommt gar nicht bei mir an und bin ich jetzt betrogen worden oder wie auch immer oder ich muss jetzt 2 Wochen warten oder so, dass man dann, man will ja etablieren, dass dann immer regelmäßig wieder gekauft wird. Und da ist ja natürlich so Logistik und auch Supply Chain und sowas dann auch wieder so eine Herausforderung.
Ja,
das kann ja schon auch nochmal, das ist ein Luxusproblem, ne? Aber das ist ja schon auch etwas, womit du dich bei so einer Dynamik, bei so einem Umfeld als Plattform schon auch damit beschäftigen musst.
Das stimmt, aber du argumentierst vergleichsweise klassisch jetzt wieder quasi. Ich habe mein Lager voll und möchte da verkaufen. Aber jetzt sozusagen, ich kann es nur aus dem Teleshopping gelernt sagen, sozusagen, du nimmst halt dann einfach die Produkte runter. Also am Anfang wird es kollabieren und du wirst es überschätzen, aber die berühmten Counter-Logiken dann sozusagen, dass du sagst, nur noch so viele da etc. Also wenn das integriert heißt, hast du ja im Grunde Zugriff auf diese Möglichkeiten. Oh, und,
ja,
und,
okay. Und du, aber das ist ja dann im Live-Kontext dann, ne? Das ist ja dann was anderes, als wenn du jetzt...
Im Live, aber auch mit den Kurzvideos. Also,
ja, okay. Also du brauchst dann schnelles Feedback dann, also im System, dann musst du dann halt drin haben, wenn du sagst, okay, jetzt müssen wir es runternehmen.
Ich will damit nur sagen, es lässt sich vermeiden. Also das muss sich ausdifferenzieren. Okay. Und ich stimme dir zu, es wird zu solchen Fällen kommen. Und weil man es total unterschätzt, was da einfach auch an Potenzial da ist, wenn es wirklich zu viralen Hits kommt. Also das ist die Voraussetzung. Nicht bei jedem Produkt, aber wenn es einfach gut gemacht ist, wird man das unterschätzen. Und aber gleichzeitig kann man es dann auch so aufbauen, ne? Sozusagen so erstmal mit einem überschaubaren Angebot testen und dann danach nach vorne zu kommen. Aber insofern ist gut, wenn du das erwähnst, weil ich glaube, damit wird deutlich, es sind andere Mechaniken, es ist eine andere Welt und das funktioniert im Grunde komplett anders und das muss gelernt werden. Und da sehe ich den großen Nachholbedarf. Das kann Handel heute nicht oder so tickt Handel heute nicht. Es ist jetzt keine große Kunst, also mal davon abgesehen. Aber wenn du mit der klassischen Einstellung reingehst, schwierig. Und natürlich, also letztendlich, was dann passiert ist, du machst Abverkaufsshows. Das, was halt noch an Restposten in der Lager da ist, das verkaufst du dann, weil das ist aber nur aus der Not heraus. Also das schöpft nicht das Potenzial aus. Und aber das sehe ich halt als wirklich große Chance. Und die Plattform ist da. Und das fand ich halt auch das Interessante, dieses Partnernetzwerk. Also natürlich würde man sagen, das sind alles wieder Partner, die Hand aufhalten und die quasi das Geschäft weniger lukrativ machen. Aber darum geht es TikTok jetzt gerade, das aufzubauen. Und das ist alles nicht in-house. Also das ist so, wie halt Marktplätze auch mit Partnern arbeiten, die alles von der Produktanbindung bis zum Verkauf, Customer Service und was weiß ich, gibt es ja alles Tools und Services, die du dazu nehmen kannst. So entsteht das da jetzt auch. Deswegen ist es, was mich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, wow, schon sehr mächtiges Ökosystem oder also im Hintergrund noch. Es ist nicht nur dieser Vertriebskanal und man unterschätzt so ein bisschen, wer da auch alles beteiligt ist. Also wir haben es jetzt ja versucht, so ein bisschen durchzudeklinieren. Influencer, Creator, die Brands und dann die Agenturen, die das machen. Also Agenturen, das ist auch sehr interessant, weil die natürlich jetzt sind sie so in dieser frühen Phase und das ist schon alles sehr chinesisch getrieben. Ne? Im Grunde, die Produkte sind da, das sind die chinesischen Produkte und von Timo und Shein. Und sie suchen jetzt quasi amerikanische Influencer, die es schaffen, das nach vorne zu bringen. Hm. Und das ist die Herausforderung gerade. Es ist jetzt, glaube ich, sortimentseitig gar nicht sehr das Problem. Sie haben natürlich das Problem, dass die bekannteren Marken damit fehlen. Aber sie haben im Prinzip schon coole, geeignete Produkte für Leute, die verkaufen können. Und das ist so, das fand ich eben faszinierend zu sehen, weil im ersten Moment klingt das so, ja, da ist da eine Agentur. Und das klingt alles sehr amerikanisch, weil tendenziell sind es amerikanische Leute, manchmal mit asiatischer Prägung, oftmals aber nicht. Aber wenn du dann so ein bisschen reinhörst, dann merkst du schon, hey, nee, das ist alles jetzt erstmal eigentlich aus China herausgetrieben, um einfach schnell voranzukommen. Und damit werden die Erfahrungen gesammelt und dann wird die Infrastruktur oder das Ökosystem so aufgebaut, dass es dann auch für alles Mögliche funktioniert. Sie sind vertriebsseitig natürlich, deswegen war er ja auch, glaube ich, der kam aus dem Beauty-Bereich, auf der Bühne, sind sie natürlich dabei, jetzt die bekannteren Marken zu ködern und zu machen. Das ist vertriebsseitig, es braucht aber halt seine Zeit und die müssen das halt auch, die müssen erstmal die Hürde überwinden, dass sie überhaupt sich da einlassen, weil es sind halt nicht, man darf sich ja auch nicht vorstellen, das ist ein Influencer oder eine Influencer repräsentiert, sondern das sollen ja Hunderte, um nicht zu sagen Tausende Leute parallel präsentieren und Videos dazu machen. Also so wie TikTok halt funktioniert, wenn ein Thema mal da ist, dann hast du das in der Masse. Und dann kannst du natürlich die Qualität nicht mehr so kontrollieren. Und dann kommen die ganzen, also alle User-Generated-Content-Themen kommen da wieder hoch.
Ja, das ist auch so ein Kontrollverlust, der damit einhergeht. Dann, ne? je nachdem, wie du als Marke aufgestellt bist, willst du das oder nicht.
Und da reden sie sich gerade so ein bisschen im Mund fusselig, sozusagen, ihr könnt die an den Zaum nehmen und dann geht es aber nicht so und lasst den Freiheiten, dann wird es besser gehen, aber springt da über euren Schatten. Deswegen, aber das haben wir bei allen bekannten Marken und deswegen haben die unbekannteren und die Influencer-getriebenen Marken tendenziell bessere Chancen. Also sehe ich ganz klar. Sieht man ja auch. Also hat man jetzt, wenn ich Teleshopping mal als Referenz nehme, auch da gesehen, wie schwer haben sich bekanntere Marken getan, sich auf den Kanal einzulassen und wie gut ist das mit No-Name-Produkten quasi gelaufen oder die halt dann als Brand innerhalb des Teleshopping-Kosmos aufgebaut wurden, weil man da einfach sehr viel freier agieren konnte und auch auf die Dinge eingehen konnte, die eigentlich für die Nutzer dann interessant sind. Wie gesagt, wichtig ist mir nochmal, dieses Thema Story zu betonen. Das sind Story-getriebene, sind Feed-getriebene und man soll sich da eigentlich nicht irritieren lassen jetzt von Live-Shopping nur oder Kurzvideos, sondern es geht um die Art und Weise, wie ich in dieser Welt Anklang finden kann und verkaufen kann. Und das sehe ich auch noch als die größte Hürde, weil wenn man es nur auf die wieder Feature-reinen Mechaniken, also sehr, sehr technisch drauf sieht, ja, dann kann man das alles machen und bewerten. Aber das, was du vorhin erwähnt hast, der emotionale Faktor und überhaupt diese Entertainment-Komponente da ist, die finde ich viel, viel entscheidender. Und vor dem Hintergrund kann es Inspiration sein, ist natürlich jetzt wieder ein vom Regen die Traufe. Also neulich Rupert Bodmeier und Stefan Wenzel haben das in ihrem TikTok-Podcast auch gesagt. Im Prinzip die Abhängigkeit von Google wird jetzt in die Abhängigkeit von TikTok für die...
Nicht mehr von den US-Giganten abhängig, sondern dann von den chinesischen Giganten. Ist jetzt nicht das, was wir uns gewünscht haben.
Nee, aber das ist so aus einer bekannten Welt betrachtet. Ne? Aber eigentlich geht es darum, auch nochmal zu sehen, es gibt andere Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt sehr viele auch Sprints und Innovationsveranstaltungen gemacht im ersten Quartal, wo man einfach auch sieht, was wird am Potenzial nicht genutzt? Die Welt hat sich einfach so weiterentwickelt, jenseits des E-Commerce. Und es ist ja auch, also jeder, der, wir leben ja nicht nur in der E-Commerce-Welt, sondern wir leben ja auch in der Instagram und, keine Ahnung, in der Dating-Welt, in der WhatsApp-Welt, wo andere Logiken, Mechaniken sich etabliert haben. Und da ist einfach so viel passiert in den letzten 10 Jahren und da ist nichts im E-Commerce angekommen. Deswegen ist TikTok-Shop quasi jetzt einmal ein Beispiel, um zu verdeutlichen, die E-Commerce-Welt kann im Grunde auch komplett anders aussehen. Aber das ist jetzt nicht die ultimative Lösung, sondern das ist ein weiterer Weg. Und wenn ich mir die Zukunft vorstelle, sage ich einfach, es muss Dutzende unterschiedlicher Ansätze geben, wie man Produkte verkauft, wie man Leute anspricht, inspiriert. Und je nach Sortiment, Produktkategorie, auch wie aufwendig der Verkaufsprozess ist. Ne? So einfache Billigprodukte kannst du natürlich leichter so verkaufen in dem Schnellen als erklärungsbedürftige, hochpreisige Produkte. Und auch da haben wir ja keine Lösungen. Also das wird nicht über TikTok, wirst du nicht die Möbelwand oder so, also die Schrankwand oder irgendwelche Sachen wahrscheinlich in einem Kurzvideo verkaufen können. Also da muss es andere Ansätze dann letztendlich geben.
Ja, ne, ich gehe auch davon aus, dass TikTok alleine aufgrund der Größe, in der das jetzt stattfindet, dann natürlich dann da auch, ich sage jetzt mal, ein Ökosystem oder ein Wertschöpfungsnetzwerk entsteht. Ne? Also du hast ja schon Agenturen und so weiter, hast du ja schon angesprochen, wo dann halt auch entsprechendes Wissen aufgebaut wird, das sich dann erstens auch auf andere Plattformen übertragen wird, ob das jetzt YouTube oder Instagram ist, die natürlich dann auch sehr genau gucken. Ne? Wenn jetzt TikTok-Shop in den westlichen Märkten durch die Decke gehen, dann wird natürlich Alphabet und Meta genau hinschauen und gucken, was können wir denn hier 1:1 kopieren und dann die vielleicht auch rüberholen und schauen und dann da auch ein bisschen Konkurrenz reinbringen, wie auch immer. Und im nächsten Schritt hast du natürlich dann auch eine Grundmasse, mit der du dann vielleicht auch als größerer Händler oder Marktplatz oder Handelsplattform oder wie auch immer auch arbeiten kannst, so wie ja heute jetzt heutzutage auch zum Beispiel in About You mit Influencern arbeitet, die auf Instagram groß geworden sind, die sie auch nicht bei sich hochgezogen haben. Ne? Da entsteht ja dann auch eine Masse, die dann nicht auf TikTok gefangen ist, sondern die ja dann auch überschwappt in alle Richtungen.
Ja, aber halt noch nicht auf der eigenen Plattform, so in der Form. YouTube ist im Übrigen das gute Beispiel dann. Ne? Also das, deswegen fand ich es auch so interessant, die YouTube-Commerce-Chefin da zu haben im Vergleich. Aber das ist alles noch sehr klassisch gedacht. Und das hat nicht dieses Moment, wobei, wenn man jetzt bei YouTube Shorts guckt oder so, sie haben das schon integriert und sie versuchen auch jetzt anders Kaufmöglichkeiten einzubinden. Also zwischen von getaggten Videos ist ja im Grunde ein alter Hut, bis eben zu diesem Seamless-Prozess, dass man eben auch dann direkt kauft. Aber selbst das haben sie gesagt, das wollen sie gar nicht, sondern die wollen eigentlich die Nutzer auf die Händlerseiten dann weiterleiten, was ich ein bisschen enttäuschend fand jetzt in dieser Kombination. Aber im Grunde müssen sie, das muss da integrierter sein. Und ein anderer Aspekt, der ist jetzt ein bisschen untergegangen, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, aber man sollte sich immer verdeutlichen, dass TikTok halt auch eine Suchmaschine ist, genauso wie YouTube eine Suchmaschine ist. Und das sind anders getriebene Suchmaschinen und das können die ausspielen. Also diesen Faktor können die ausspielen, dass sie, dann ist Google, also YouTube gehört jetzt mal zu Google, aber dann ist Google nicht mehr unbedingt immer die erste Anlaufstelle, sondern das sind die anderen dann auch. Und aber es wird halt anders gesucht, anders gefunden und anders damit mitgearbeitet. Und aber auch wieder ein Punkt, da hat sich die Welt einfach sehr weiterentwickelt. Und das sind alles mobile-getriebene Geschichten jetzt, wo wir einfach, also im klassischen E-Commerce haben wir ohnehin den Anschluss verpasst. Selbst bei den Marktplätzen, würde ich sagen, haben wir den Anschluss verpasst. Und klar, Amazon ist eine der populärsten Shopping-Apps, aber ist es eine Mobile-Shopping-App jetzt in dem Sinne? Also ich glaube, da also rein aus Potenzial sich gesprochen, endlos. Ob es gehoben wird, weiß ich nicht. Muss man sehen. Im Grunde, wir sind sehr spät dran. Andererseits sehen dann eben so Seiten, Quereinsteiger quasi, ja, die Möglichkeiten und gehen dann da rein. Ist halt eine komplett offene Flanke. Also da tut sich auch jeder schwer, da dem was dann entgegenzusetzen. Deswegen bin ich da jetzt mal sehr gespannt. Ich finde es halt eine interessante Dynamik, weil wir hatten ich glaube, vor 5 Jahren ist es fast schon her, als wir die letzte Ausgabe zu Instagram und Pinterest und Co. gemacht haben, hatten wir
auf jeden Fall eine Weile, ja.
Aspekte auch schon angesprochen, aber halt auch nicht wirklich gesehen, dass die mit dem Mindset, was sie haben, das heben können. Und irgendwann, also man weiß ja nie woher, aber kommen halt dann Anbieter, die dann quer da reingehen und dann eigentlich schon einen vergleichsweise großen Hebel haben. Also das ist eigentlich das, was ich jetzt so, also was mir jetzt bei der Ausgabe auch wichtig war. Also das ist jetzt nicht nur so ein, da kommt halt mal jemand, der das wieder ausprobiert, sondern wenn das klappt, dann kann das Amazon-Dimension annehmen.
Ja, in vielerlei Hinsicht ein Impuls. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen TikTok-Shop-Talks. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.